Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. All you need is love. So singen es die Beatles, beziehungsweise haben es gesungen, und seit über 50 Jahren können wir das nun im Radio oder auf CD hören. All you need is love. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Irgendjemand dagegen? Nein, alles klar. Ohne Liebe geht's nicht, ja? Gerade hier haben wir schnell Sorge, zu kurz zu kommen, oder? Vielleicht kommt deshalb zum Beispiel Folgendes auf so manches Plakat. Jetzt kommt das erste Bild. Love for all. So proklamieren es manche Propagandisten, insbesondere der sogenannten Regenbogenlobby. Wenn man die am Straßenrand geparkten Autos sieht, kann man auch sowas lesen. Oder auch manche Schriftzüge, wie zum Beispiel auf dem zweiten Bild, erkennen. Und man fragt sich, wie weit kann Liebe eigentlich gehen? Dass diese Liebe zwischen einem Dortmund-Fan und seinem Verein sehr einseitig ist, dürfte hier deutlich werden. Weil der eine investiert viel Geld und Zeit und was weiß ich, und ein Verein, selbst wenn er wollte, ist nicht mal in der Lage, diesen einzelnen Fan so entsprechend mit Liebe zu begegnen, wie der es vielleicht tut. Irgendwie ist das eine etwas seltsame Liebesbeziehung. Die Wikipedia-Definition von Liebe lautet bündig: stärkste Zuneigung und Wertschätzung. Stärkste Zuneigung und Wertschätzung. Viele andere gute Punkte haben wir eben schon in der Einleitung gehört. Vielleicht kann man noch das Adjektiv bedingungslos ergänzen. Bedingungslose stärkste Zuneigung und Wertschätzung. Schon starker Tobak. Die meisten werden sich das für die eigene Ehe wünschen. Gut, die Definition von Ehe ist gesellschaftlich ja auch leider schon mehrfach verändert worden. Wenn eine Ehe, wie Gott sie sich gedacht hat, zwischen Mann und Frau jedoch nahezu 80 Jahre hält, dann kann man schon mal nachfragen, ob man sich das Rezept vielleicht nicht doch mal abschreiben darf oder abgucken. Wir sehen dazu eine ganz kurze Einspielung.
5 Tipps für eine glückliche, lange Ehe.
Wie lange sind wir jetzt verheiratet?
78 Jahre.
Wie viel?
78.
78 Jahre. Kann mir gar nicht vorstellen.
Ich mochte ihn erst ja gar nicht. Aber Liebe muss eben langsam wachsen. Wenn das Bett das nächste ist, wo man sich trifft, das geht nicht gut auf die Dauer. Wir haben gemeinsame Ziele gehabt. Wenn etwas war, wurde besprochen. Gab keine Alleingänge.
Grundsatz war, keinen Abend ins Bett zu gehen, ohne sich vertragen zu haben.
Ja, das auf jeden Fall. Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Vielleicht kennen Sie das Sprichwort. Und auch mal den Mund halten können. Man muss nicht immer gleich eine Antwort parat haben. Den guten Willen, den muss man natürlich mitbringen. Ich hatte schon oft gesagt, ich würde ihn heute wieder nehmen.
Na, wenn das nichts ist. Und sie sehen nicht so aus, als hätten sie was nur zum Aushalten gehabt. Und könnte man jetzt endlich sagen, okay, eine hohe Zahl. Ja, heute geht es zwar nicht primär um das Thema Ehe, aber um das Thema Liebe. Und die braucht es ja in der Ehe. Und ich habe uns einen Bibeltext gebracht, in dem das steht, was man im Grunde als gelungene Liebesgeschichte ansehen kann. Somit lautete der Titel für heute: besser als eine romantische Love Story. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Besser als eine romantische Love Story oder Liebesgeschichte. Dazu wollen wir uns einen Abschnitt aus dem Römerbrief angucken. Ich habe den jetzt mal nicht abgedruckt. Ihr dürft zuhören oder eure eigenen Bibeln aufschlagen. Römer 5, Vers 8 bis 11. Dort steht: Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Vergebung empfangen haben. Herr Jesus, wir bitten dich, gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Tja, auf die Frage nach dem schönsten Liebesbeweis in ihrer Beziehung werden uns jetzt die Paare unter uns bestimmt sehr unterschiedliche Antworten geben. Irgendwie wird es bestimmt mit Wertschätzung zu tun haben, vielleicht auch mit Verzicht, auch zugunsten des Partners von eigenen Dingen, die einem vielleicht selbst sehr lieb waren oder sind. Vielleicht den anderen trotz seiner Schwäche an- und ernst genommen. Vielleicht auch mal besonders für den anderen eingesetzt. Vielleicht bist du nicht verheiratet und dir fällt eine Begebenheit ja entsprechend ein mit einem guten Freund oder einer guten Freundin, wo man sich vielleicht auch mal einsetzt oder mal die Wahrheit sagt, was sich andere vielleicht trauen, der Person nicht zu sagen, in Liebe. Vielleicht muss man mal bis zum Äußersten gehen. Ja, wie weit kann man eigentlich in Liebe gehen? Sei es beim eigenen Partner oder einem guten Freund, einer guten Freundin oder jemandem, der einem besonders wichtig ist. Paulus schreibt in Epheser 5, Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahingegeben hat. Wow. Ich merke, das ist eine hohe Latte und in diesem Punkt, glaube ich, habe ich hin und wieder auch als junger Ehemann schon ein paar Mal gefehlt. Und bin froh, dass der Herr gnädig ist und meine Frau auch und wir weiter lernen dürfen. Die Messlatte ist hoch. Gott will nur das Beste für den Menschen. Wie weit kann man bei der Liebe gehen? Aus heroischen Filmen kennt man das vielleicht, dass sich jemand entschließt, zu sterben für den anderen, damit Frieden herrscht. Oder damit der beste Freund am Leben bleibt. Weiß nicht, wer Winnetou kennt, Winnetou und Old Shatterhand. Winnetou, der Indianer, hat sich einmal für seinen weißen Bruder in eine Kugel geworfen, aus freundschaftlicher Liebe. Oder nehmen wir den Science-Fiction-Held Neo aus der Matrix-Trilogie. Manche von euch werden das vielleicht kennen. Der stirbt am Ende freiwillig, damit Frieden zwischen Maschinen und Menschen herrscht. Der selbstlose Heldentod für Frieden, für die Freunde, das rührt uns vielleicht zu Tränen und ist unter Umständen ein krasser Liebesbeweis. Wir dürfen jetzt einmal in der Folie. Ah, genau, die ist schon gut, das reicht erstmal, danke. Hier setzt unser Predigttext dann nämlich auch an. Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch. Wodurch denn? Da kommt nämlich jetzt der große Unterschied zum menschlichen Ideal. Das göttliche Aber. Ja, wir kennen das Aber nur, wenn man sagt, okay, tut mir leid, aber du hast ja auch das und das falsch gemacht. Wir sind dann relativ schnell beim Aber in dem Sinne. Das göttliche Aber, das geht ein bisschen in eine andere Richtung. Gucken wir zum Beispiel Josef an, wo er zu seinen Brüdern sagt, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Gottes Denken ist so anders. Auch sein Liebesbeweis ist so anders. Gottes Liebesbeweis ist der, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ja, du hast Mist gemacht, ja, du magst mich vielleicht nicht, aber ich gebe trotzdem alles für dich. Gottes Liebesbeweis ist der, dass er seinen Sohn opfert. Seinen geliebten Sohn für Rebellen. Wie dich und mich. Ja, und da sieht man so ein bisschen die Liebe, die Gott malt und die zerfließt für sündige Menschen. Und dass er seinen Sohn in den Tod gibt, der sündlos ist. Für Rebellen, die das Gefängnis verdient haben, aber auch für Rebellen, ja, die vielleicht nur in Gedanken und in vermeintlich kleineren Worten und Taten auch so manchen Dreck am Stecken haben. Jesus ist für Sünder gestorben, also für Rebellen, die kein bewusstes Interesse an ihm haben. Gott liebt Menschen nicht erst, wenn sie Christen geworden sind. Gott tut dir nicht dann erst was Gutes, wenn du Christ bist oder als du Christ geworden bist. Er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Er lässt es regnen über Gerechten und Ungerechten. Das finden wir vielleicht manchmal auch irgendwie fies, ne? Und da haben auch schon manche Gläubige gehadert, die sagen, warum geht es dem Gottlosen so gut? Bis ich ging, so sagt es Asaf, in dein Heiligtum und blickte auf ihr Ende. Und doch will Gott nicht das Ende des Gottlosen in Schrecken, sondern er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Wille. Und deshalb ist Christus auch für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Das Problem ist vielleicht auch, dass die Rebellion mit einschließt, dass man denkt, ich komme zu kurz. Ich komme bei Gott zu kurz. Ich glaube es ihm nicht, dass er es wirklich gut mit mir meint. Und das kennen wir vielleicht auch als Christen. Ich decke es hin und wieder auch bei mir. Hast du Angst, dass du bei Gott zu kurz kommst? Bist du vielleicht sogar an manchen Punkten enttäuscht von Gott? Hat er dir so manch dringlichen Wunsch nicht erfüllt? Manchmal wollen wir lieber einen Nikolausgott, ja? Ein Nikolausgott, der schön hilft, der uns alle Wünsche für ein angenehmes Leben erfüllt und sich sonst raushält. Der Seelsorger und studierte Therapeut Larry Crabb greift diese Metapher auf. Er sagt, wir kommen zu Gott wie ein Kind zum Nikolaus im Einkaufszentrum. Zum 100. Mal fragt der erschöpfte Mann dann eines der Kinder, und was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich vermute, dass sich noch nie ein Kind an ihn geschmiegt und gesagt hat, nur dich will ich. Herr, nur dich will ich. Du sorgst für mich, das reicht mir. Du hast so vieles so gut gemacht, trotz mancher unerfüllten Wünsche. Herr, dich will ich, dir glaube ich, dass du es gut mit mir meinst. Warum sagen wir das so selten? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Gar nichts, ist David der Überzeugung. Wie viel Verzagtheit würde aus unserem Leben verschwinden, wenn wir das mal sagen würden? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nichts. Ich habe meine Lust am Herrn. Man könnte sogar übersetzen, ich habe meinen Spaß mit dem Herrn. Der wird mir geben, was mein Herz sich wünscht. Ja, was mein Herz sich im tiefsten wünscht, selbst wenn mancher Wunsch unerfüllt bleibt. Ja, Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Und ja, er ist für uns gestorben, obwohl wir so oft lieber seine Gaben wollen, als ihn den Geber. Was bedeutet das nun? Und wie kann das praktisch werden, dass nach außen sichtbar wird, Wir sind mit dem Herrn zufrieden und er hat uns erlöst. Was bedeutet das? Wie kann es praktisch werden? Das hören wir nachher. Jetzt gibt es erst noch ein Lied.